den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der Luftverkehr war Mitte der 1920er Jahre seiner Pionierphase unverkennbar entwachsen und hatte sich, trotz aller fortbestehenden Hemmnisse durch den Versailler Vertrag, in Deutschland zu einer echten Boombranche entwickelt. Längst dachte man auch hier in Netzen mit Anschlussverbindungen und Drehkreuzen, wie ein Ausblick auf die Pläne für den Flugbetrieb im Jahr 1925 im hamburgischen Korrespondenten vom 27. Januar bestätigt. Dessen Autor Friedrich Andreas Fischer von Portuzin war selbst Flieger und arbeitete für die Junkers Luftverkehr AG in Dessau, die sich in jenen Jahren für kurze Zeit zur bedeutendsten Fluggesellschaft der Welt entwickelte. Auch wenn sich die Expansionspläne Richtung Orient und Sowjetunion, von denen der Artikel unter anderem kündet, letztlich nicht als rentabel erweisen sollten. Russa Loy klettert für uns ins Cockpit.
Der Luftverkehr 1925 von Friedrich Andreas Fischer von Poturzyn. Wie jedes Jahr wiederholt sich auch jetzt die Erscheinung, dass die Wintermonate eine außerordentliche Lebhaftigkeit luftpolitischer Verhandlungen aufweisen, welche im diplomatischen Kampf um die Sommerflugpläne begründet sind. Verhältnisse, welche die Festlegung der internationalen Flugpläne auf Konferenzen rein technisch und sachlich, so wie etwa die entsprechenden Zusammenkünfte für die internationalen Zuganschlüsse, erlauben, sind sobald nicht zu erhoffen. Solange der Luftverkehr der Welt um seine politische, organisatorische und technische Stabilisierung bemüht ist, solange noch unzählige, hochbedeutsame Verkehrslinien erst zu erschließen sind, solange vor allen Dingen in uns feindlicher Absicht der Luftverkehr auf der einen Seite noch immer verquickt wird mit militärischen Momenten, wird sich diese eigentümliche Zweiteilung der Jahressaison weit länger erhalten als die an und für sich durch technische und wirtschaftliche Gründe auferzwungene Verringerung des winterlichen Verkehrs notwendig machen würde. Immerhin kann man aber die in der letzten Zeit gegen den deutschen Luftverkehr, namentlich von englischer Seite erhobenen Angriffe, nicht nur als Saisonerscheinung bezeichnen, dazu besitzen sie einen viel zu planmäßigen und großzügigen Charakter. Es handelt sich hierbei vielmehr um die Befolgung des Grundsatzes, dass der Angriff die beste Verteidigung wäre. Den verantwortlichen Stellen der englischen und französischen Luftpolitik konnte sich nämlich nicht verbergen, dass die von Deutschland geforderte restlose Aufhebung der Begriffsbestimmungen eine zwar außerordentlich langsam fortschreitende, aber immerhin wahrnehmbare Sympathie gefunden hat, wie sie in den kürzlich erfolgten Interpellationen im amerikanischen Senat sich deutlich ausdrückt. Wenn man die Gründe dieser Erscheinung tiefer untersucht, so wären hierfür weniger technische Erfolge und Fortschritte deutscher Auslandsarbeit auf dem Gebiet des Luftverkehrs maßgebend, als vielmehr die von den Pionieren deutscher Zivilluftfahrt vertretene und bewiesene Idee, dass der Luftverkehr in der Tat ein Instrument des Friedens und kultureller Entwicklung ist und dass aus dieser Ursache jede uns widerrechtlich auferzwungene Hemmung eine Kriegserklärung an die Zivilisation bedeutet. Es muss leider mit übergroßer Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, dass die Beteiligung des deutschen Luftverkehrs am Streckennetz 1925 ebenfalls unter Einschränkung der Begriffsbestimmungen erfolgen muss. Wie ja auch der große Betrug des 10. Januar beweist, bleibt nach wie vor der Geist der Gewalt über den der Gerechtigkeit und Vertragstreue Sieger. Es kann sein, dass bestenfalls dem deutschen Luftverkehr geringfügige, kleinliche Zugeständnisse gemacht werden. Solche reichen nicht aus, um deutscher Erfindung und Organisation den Weg frei zu machen für einen tatsächlich großen Fortschritt. Über die Natur der eventuell uns zuteil werdenden Zugeständnisse laufen in der letzten Zeit einige Nachrichten aus Paris ein, welche sich jedoch viel zu sehr widersprechen, um nicht von vornherein als leere Versuchsballone angesehen zu werden. Durch all dies könnte auch der deutsche Standpunkt in keiner Weise beeinflusst werden, welchen das Reichsluftamt mit vollem Recht mehrmals wiederholte. Jede Einschränkung des zivilen Luftverkehrs lässt sich mit dem Versailler Friedensvertrag nicht vereinbaren, sodass unsere Forderung nur die nach einer restlosen Aufhebung sein kann. Nur dann wird Deutschland der Internationalen Luftfahrtkonvention beitreten. Nur dann können dadurch die Mitgliederstaaten der Konvention Deutschland rechtmäßig überfliegen und befliegen. Bis dahin wird das Reich diese Waffen niemals aus der Hand geben. Solange sich die sogenannten Zugeständnisse der Entente nur in der Richtung bewegen, dass allergnädigst erlaubt wird, einen oder zwei Flugpassagiere mehr in der Maschine mitnehmen zu können, ist die Grundbedingung, welche der technische Fortschritt und der von uns einerseits bereits erreichte Stand desselben verlangt, das mehrmotorige Großflugzeug noch nicht erfüllt. Freilich, wenn von den im Jahre 1924 mit Junkers Flugzeugen beförderten 40.000 Passagieren nur 3 leichte Glassplitterverletzungen sich zugezogen haben, so bezeugt dies zwar, dass das einmotorige Flugzeug auch noch vor der ermöglichten Verwendung des Schwerölmotors die primären Sicherheitsbedingungen erfüllt. Keinesfalls kann man aber deshalb auf die Forderung nach dem mehrmotorigen Flugzeug verzichten. Vorausgesetzt, dass es sich um Konstruktionen handelt, bei welchen von denen etwa 3 Motoren 1 bis 2 von Pannen überrascht werden können, ohne den Flug deshalb aufzuhalten, bedeutet dieses den Standorttyp des ökonomischen Handelsflugzeuges von mehrfacher Sicherheit, die Lokomotive der Luft. Der deutsche Luftverkehr 1925 wird trotz aller dieser politischen Hemmungen gewiss Fortschritte aufweisen. Vor allen Dingen ist bereits gesichert, dass die ausländischen Strecken sich vergrößern, auf denen deutsches Flugzeugmaterial und Organisation sich in den Dienst internationalen Fortschritts stellen. So darf dem Plan entnommen werden, dass der deutsche Aero-Lloyd und Junkers erstmalig eine Linie Hamburg-Frankfurt-Zürich durchführen, der Junkers Luftverkehr allein sich an einer der Nord-West-Strecken beteiligt, Schweden-England, ganz abgesehen davon, dass die in den allerletzten Tagen aus London eingetroffene Meldung über Junkers Organisationen in der Türkei und Persien sich in Zusammenhang mit der bereits bestehenden Linie Baku-Teheran zur Wirklichkeit entwickeln wird. Auch in Moskau rechnet man mit einer weiteren Ausdehnung des Luftverkehrs im turkestanischen Grenzgebiet, in welchem russische Junkers-Flugzeuge bereits 1924 auf den Strecken Chiva-Buchara-Auli-Ata im Dienst gestanden haben. Jede Besprechung des innerdeutschen Luftverkehrs hat diese Auslandsarbeiten in den Bereich ihrer Erwägungen zu ziehen. Denn es muss immer wieder betont werden, dass bei der Natur des neuen Verkehrsmittels selbst zum Beispiel eine Strecke Lindau-Lübeck eine unwirtschaftliche Bummelfluglinie wäre, wenn sie nicht den direkten Anschluss an das Ausland besäße. Kann die Eisenbahn nicht auf Provinzpolitik aufgebaut werden, so gilt dasselbe vom Luftverkehr hinsichtlich seines Verhältnisses zur Ausdehnung zahlreicher Staaten. Es ist selbstverständlich, dass die gegenwärtig zu konstatierende, starke und allgemeine Bestrebung der deutschen Städte, in dem Besitz eines entsprechenden Flughafens und Anschlusses an das Luftverkehrsnetz zu gelangen, auch luftpolitisch außerordentlich hoch einzuschätzen ist, denn nur dadurch wird der Gedanke der Notwendigkeit deutscher Luftgeltung auf eine breite Basis gestellt. Voraussetzung hierfür ist aber, dass auch die Städteverbindung in erster Linie von den international wichtigen Linien ausgehen und dass die größtmögliche Einheit der organisationstechnischen Grundlagen dadurch auch gestärkt wird. Werden diese beiden Bedingungen außer Acht gelassen, so wäre damit ein Rückfall in das Übel des Eisenbahngründungszeitalters bzw. in den Zustand der Luftverkehrsgesellschaften 1921-22 gegeben. Es ist daher einerseits nur zu begrüßen, dass das Luftamt in dieser Beziehung festen Kurs hält, andererseits zu erstreben, dass die innerdeutschen Städteanschlüsse sich bereits im Jahre 1925 in solchem Maße verwirklichen, wie dies vom Standpunkt deutscher Wirtschaft aus verlangt werden muss. Ein besonderes Augenmerk in diese Richtung verdienen die Verbindungen von und nach Westdeutschland, ein verkehrspolitischer Durchbruch aus Mitteldeutschland in der Richtung Prag, Wien und ein Einbezug Ostdeutschlands in diese Interessensphäre. Ohne Zweifel wird die Verkehrsausstellung von München auch für den Luftverkehr außerordentlich propagandistisch wirken. Überhaupt, wenn nicht alle Anzeichen trügen, wird das Wort Verkehr in diesem Jahre einen ganz besonderen Rhythmus erhalten und damit die Parole Industrie in mancher Beziehung abdämpfen. Gilt dies im Allgemeinen, so muss man besonders auf dem Gebiete des Verkehrs auf Vermeidung von Irrwegen bedacht sein. Es wäre zum Beispiel kurzsichtig und verhängnisvoll, wenn der Staat bei einem Subventionssystem bliebe, das auf die Luftverkehrsgruppen keinen starken Druck ausüben kann, die räumliche Erweiterung ihrer Organisation auf Kosten der Vernachlässigung des Flugzeugbaus zu unterlassen. Der deutsche Luftverkehr 1925 weist also nicht nur einen großen Hang nach Expansion auf, sondern auch eine gewisse Notwendigkeit zu organisatorischen Korrekturen. Man muss wünschen, dass dies nicht übersehen wird.
Noch im Jahre 1925 flog eine Dornier-Komet zum ersten Mal die Fluglinie Zürich-Hamburg. In 7 Stunden gegenüber damals 23 Stunden, die ein D-Zug benötigte. Naja, das war damals noch mehr Pioniertat als ein Anlass für Flugscham. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.